Dieser Podcast wird präsentiert von der Lepra-Mission Schweiz. Zusammen helfen wir den Ärmsten aus der Not. lepramission.ch.
Ich weiss noch, das war eine junge Ärztin in meinem Alter. Die war an meinem Bett mit Tränen und hat gesagt, wir können nichts mehr machen. Das ist so fortgeschritten, wir geben euch noch 3 Monate bis zum Tod.
Fenstergespräch. Mutmachergeschichten aus dem Alltag. Ein Podcast von ERF Medien Schweiz. Es gibt Lebensgeschichten, wenn man es hört, denkt man wirklich, ei, ei. Wie kann jemand so viel einstecken und verdauen? Ich bin Martin Diener und bei mir ist Patricia Manolio und ihr, die zuhört, da kommen jetzt wirklich ganz, ganz viele Schicksalsschläge. Und über allem ist gut zu wissen, dass ihre Geschichte ein grossartiges Happy End hat. Aber es ist ein langer Weg dorthin. Herzlich willkommen, Patricia.
Danke vielmals.
Wenn du jetzt auf dein Leben zurückschaust, was du als für Schicksalsschläge einstecken hast müssen, auf die kommen wir dann noch zu reden. Aber jetzt einfach mal, wenn du heute so ein bisschen zurückschaust, was du alles erlebt hast, wie ist das für dich?
Ja, manchmal kommt mir vor wie im falschen Film. Ich glaube, wenn man es so gesamthaft betrachtet, also alles in allem habe ich es eigentlich zuerst mal erst im Buch realisiert. Weißt du, wenn du alles niedergeschrieben hast und einfach so siehst, was alles passiert ist.
Die schiere Menge, du hast 2020 das Buch Überleben rausgegeben.
Ja.
Einfach mal zum Fragen zu, wie ist das denn gewesen, wenn du bei diesem Buch schreibst? Wie protokollierst du, was alles passiert ist? Wie ist das gewesen für dich, wenn du diese Menge an Tiefschlägen mal wirklich schwarz auf weiß siehst?
Also es war fast schon ein bisschen therapeutisch gewesen. Ich konnte es wie ablegen. Weil lustigerweise habe ich das Buch in 3 Tagen geschrieben. Es ist eine Nachtübung geworden. Ich bin dann in ein Wellnesshotel. Mein Mann hatte noch einen Gutschein. Und ich habe gesagt, ich gehe jetzt einfach eine Woche in das Südtirol und schreibe mein Buch. Und nach 3 Tagen bin ich fertig gewesen.
Da hast du noch viel Zeit gehabt zum Wellness.
Ja, genau. Das war sehr wichtig. Und es ist wahrscheinlich wirklich, weißt, ich hatte es so lange in mir gehabt. Und es hat richtig gut, dass ich in diesem Moment einfach mal zu Papier zu bringen und loslassen. Ich glaube, das ist schon mal so ein Punkt, den ich brauchte.
Lass uns vorne anfangen. Aufgewachsen in der Region Thun. Wie war deine Kindheit, deine Jugend?
Ja, ich hatte es schön. Wir haben, also ich habe 2 Schwestern. Und zusammen mit den Eltern sind wir ursprünglich mal noch in Zürich noch gewohnt. Also Vellanden. Und durch den Beruf von meinem Vater sind wir recht viel halt rumgekommen. Wir mussten viel zügeln. Und so im Kindergartenalter sind wir dann ins Berner Oberland. Und die Wurzeln waren zwar immer von Bern gewesen, und meine Eltern sind beide von Bern.
Und jetzt spulen wir vorne ins 2004. Du bist 21. Auf dem Heimweg wirst du vergewaltigt. Jetzt wollen wir jetzt gar nicht gross tief drin hineingehen. Aber wie ist das traumatische Erlebnis heute noch für dich?
Für mich selber habe ich vor langer Zeit Hilfe gehabt. Also psychologische Betreuung habe ich wie abschliessen mit diesem Thema, weil es ist für mich hart gewesen, weil ich sehr viele Selbstvorwürfe hatte in diesem ganzen Thema. Es ist eigentlich noch tragisch. Es passiert einem etwas, wo jemand einem eigentlich ein Verbrechen antut. Aber vom Umfeld wird dir wie so ein bisschen das Gefühl gegeben, ja, hast du es denn provoziert? Weißt du, so, wie ist das passiert? Also, und das ist für mich so der grösste Knackpunkt gewesen, in dieser eigentlich Tragödie in, einerseits lernen, mit der Angst umzugehen und andererseits auch müssen zu akzeptieren, dass, egal, ich meine, du könntest ohne Kleider auf die Straße, es gäbe niemandem das Recht, dir so etwas anzutun, oder? Und mit dem posttraumatischen Stresssyndrom, haben sie es genannt, habe ich müssen lernen umzugehen, oder?
Hast du das noch gespürt von den Leuten, dass sie dir das sagen, was hast du wieder gemacht? Oder haben sie das auch wirklich gemacht? Oder ist das quasi wie ein Ausdruck von der eigenen Scham?
Nein, es sind schon seltsame Fragen übergekommen. Also im Ganzen drin. Also ich meine, ich hatte damals eine Vorgesetzte, die hat zum Beispiel gesagt, ja, aber kannst du nicht einfach anschauen, wie Sex und damit abtun? Also wirklich so ganz komische Reaktionen. Und ich habe ja lange, weißt, gar nicht darüber reden, ich habe mich ja wie verschanzt. Ich glaube, du wartest aber meistens zu lang, bis du darüber redest, oder? Und ich habe wie die ganzen Gefühle so ein bisschen für mich behalten. Aber es ist natürlich dann aufgegangen. Ich war damals in der Ausbildung. Man hat gemerkt, ich bin in umgekehrten Händen. Man hat mich nicht mehr als die lebenslustige Frau erlebt. Ich bin sofort heim, ich wollte nicht mehr unternehmen. Ich habe mich von allen distanziert und eigentlich nur noch daheim ein bisschen verschanzt. Oder? Wo es dann rauskam, das schreibe ich ja auch im Buch, wie es passiert ist, ist es eben nicht so, dass automatisch die Sympathie oder auch Mitleid vom Umfeld hast, sondern sehr viel ist eben auch wirklich Fragen gekommen, wo die vielleicht eben noch mehr in die Selbstschuld hineintreiben.
Ist nicht auch vielleicht Unsicherheit vom Vis-à-vis? Weil
das
die nicht wissen,
auch.
Was sie nicht sagen, weil es ja so unvorstellbar ist, dass man dann irgendwie so ein Zeichen rauslässt.
Ja.
Die auch noch ein Flattern gibt.
Quasi. Ja, ich glaube auch. Weil es ist sicher auch, wie in allen Schicksalsschlägen, die Reaktionen sind meistens sehr, sehr unterschiedlich von Kopfschütteln bis hin zu Empathie gibt es alles. Und es ist sehr oft sicher auch, hängt es damit zusammen, dass eine eigene Überforderung auch drinnen ist. Aber es hilft in dem Moment nicht wirklich.
Was hat dir beim Verschaffen am meisten geholfen?
Ja, ich glaube schon, dass ich einen stationären Aufenthalt hatte, wo ich mich wirklich einlassen konnte. Ich hatte einen sehr guten Psychiater, der mir wirklich auch aufzeigen konnte, dass mich eben die Schuld nicht trifft. Dass es wirklich einfach ein Verbrechen ist und man darf das auch so annehmen. Und er hat mir auch geholfen, einfach die Kraft zu mobilisieren, dass ich gelernt habe, nicht mein Leben auf das Schicksal aufzubauen, sondern wie ein Neubeginn.
Ja,
genau.
Und jetzt müssen wir eins weiter. 2011, Oberschenkelbruch. Was ist da passiert?
Ja, der Oberschenkelbruch. Also eigentlich hat das angefangen viel früher. Ein halbes Jahr vorher. Bevor der Bruch war, habe ich beim Joggen ständig umgekehrt. Einfach aus dem Nichts raus. Und ich bin zu verschiedenen Ärzten. Sie haben mir gemeint, ja, Adduktoren oder Abduktoren tun mehr dehnen vor dem Joggen. Aber der Schmerz ist geblieben und dann irgendwann hat ein Arzt gemeint, ja, das ist der Rücken, Bandscheibe, die wir operieren. Dann bin ich operiert worden. Es ist nicht besser geworden. Ja, länger sie mehr schlechter können laufen, nur noch hinken. Ich hatte immer wieder mehr und mehr Schmerzen gehabt, Fieberschübe. Aber nie hat irgendjemand das Bein angeschaut. Nie. Es ist wie der Fokus einfach auf dem Rücken gewesen. Und dort kommt vielleicht dann wieder nochmal Vergewaltigung zum Tragen. Man hat in meinen Akten gesehen, psychologischen Vorfall-Eintrag. Und es ist so weit gekommen, dass man mir wirklich einreden, dass das Phantomschmerzen sind. Und dann bin ich in der Nacht auf die Toilette müssen, und nicht mehr aufstehen. Und mein damaliger Partner ist gekommen und gesagt, was ist? Und ich gesagt, ich kann nicht mehr aufstehen, es tut mir weh. Und dann sagt er, du bist vielleicht wie bei einem Pflaster. Wenn du schnell reiss ist, ist der Schmerz weniger schlimm. Also musst du mit Schwung. Habe ich gemacht und dann höre ich einen Knall. Und bin nur noch am Boden gelegen. Dort war der Bruch.
Oberschenkel. Meine, das ist nicht einfach nur ein Knöchel.
Nein, eben.
Bam.
Ja. Das hat dann auch, also ich weiss nur, die Ambulanz ist gekommen. Die haben sich immer wieder angeschaut. Die haben zu meinem Partner geschaut. Wahrscheinlich ist dort schon im ersten Moment vielleicht auch ein bisschen, weißt, häusliche Gewalt. Warum bricht ein Oberschenkel? Wie kann das passieren, oder? Erst nach eigentlich im Spital hat man gewusst, warum der gebrochen ist. Er war total zerfressen von einem Tumor. Sogenannt Ewing-Sarkom, also sehr ein seltener Tumor, der eigentlich mehr Jugendliche und Kinder trifft. Und ich mit 27 war schon zu alt gewesen. Für diesen Tumor.
Aber hast du ihn gleich gehabt?
Mhm.
Und was haben denn die Doktor gesagt?
Ich weiss noch, das war eine junge Ärztin in meinem Alter. Die war an meinem Bett mit Tränen und hat gesagt, wir können nichts mehr machen. Das ist so fortgeschritten, wir geben euch noch 3 Monate bis zum Tod.
Wie ist das für dich, wenn eine junge Frau hört, dass sie 3 Monate in Steck gezogen wird?
Ja, ich war eigentlich verrückt. Ich hatte das Gefühl, es kann doch jetzt nicht sein. Ich wollte es wie nicht wahrhaben. Also eigentlich war es mehr so, nein, trotz, das war es nicht. Ich habe noch so viel vor, jetzt ist es kurz, 3 Monate, oder? Weißt du, so. Nein, das darf nicht wahr sein. Vor allem auch verrückt von wegen Phantomschmerzen. Und weißt du, mein erster Impuls war, endlich glauben wir. Das ist doch eigentlich traurig, oder? Es muss etwas brechen, dass man mir endlich glaubt, dass der Schmerz nicht aus meinem Kopf war. dass das wirklich etwas war. Aber erst im Nachhinein realisierst du plötzlich, was das bedeutet. Und ich habe es verdrängt, glaube ich. Ich habe es wirklich verdrängt. Ich wollte nicht wahrhaben, dass das alles war.
Aber 3 Monate. 3 Monate, du musst dich ja dann gleich auch mit anderen Sachen auseinandersetzen.
Ja, ich weiss.
Oh.
Es ist alles so, ich weiss nicht, aber es ist so wie im falschen Film. Ich hatte natürlich auch Schmerzmittel gehabt und es war auch schön, mal wieder schmerzfrei zu sein, weißt, in diesem Moment und mal durchzuschnaufen. Und als dann der Bruno Fuchs kam, also vielleicht kurz ausholen, der Bruno Fuchs ist spezialisiert auf seltene Krebserkrankungen, ist Head of Tumor Board, ist für mich wie wieder eine Zuversicht gekommen. Weil der hat so eine Ruhe ausgestrahlt und hat mich einfach als Mensch gesehen, nicht als Fall. Und nach so vielen, ich sage jetzt mal, schlimme Erfahrung mit anderen Ärzten, ist das wie so ein Sonnenstrahl gewesen für Zell. Einfach wunderschön, einfach mal ernst genommen zu werden. Und er hat mir ganz klar gesagt, ja, es gibt 2 Möglichkeiten. Man fängt palliativ an, Schmerztherapie, bis du nicht magst, bis es fertig ist. Oder wir probieren etwas aus. Und das würde bedeuten, er hat es ganz klar gesagt, das bedeutet viel Schmerzen, ganz starke Chemos, über eine lange Zeit. Ihr werdet nicht können stehen, nicht können laufen. Es wird wahrscheinlich bis zu 1,5 Jahren gehen. Aber wir können es probieren. Wir haben eine kleine Chance. Und ich habe nicht lange überlegt. Ich habe gesagt, mach es, ist gut, mach es.
Und du hast nachher 13 Chemozyklen gehabt, 1,5 Jahre.
Ja.
Was geht in einem ab, wenn man so eine Chemotherapie hat, wenn du angeschlossen wirst quasi und jetzt das Gift, das ist ja das Gift eigentlich.
Ja, es ist wirklich...
Körperlich und...
Also weißt, es ist so paradox, weil ich weiss, Schwangere haben mir diese Art Chemo nicht dürfen anhängen. Und sie haben mir auch erklärt, es darf nichts daneben laufen, weil es kann zu Verätzungen führen. Und bei mir löst es direkt ins Blut. Und in dem Moment, wo der Tropfen ankommt, geht es dir elend. Also mir ist es elend gegangen. Weil man muss dazu auch sagen, ich weiss von meiner Schwester, die auch Onkologin ist, dass die Art Chemo, die ich hatte, die macht man heute nicht mehr in dieser Art. Also das war eine Rosskur. Mir hat es geholfen, aber jetzt, ich glaube, in der heutigen Zeit kann man viel konkreter dahinter. Und bei meinen Chemos, da ist es einfach nur darum gegangen, alles reinzulassen, was du kannst, dass alle Zellen wirklich absterben und du gehst in die sogenannte Aplasie. Das ist, wenn dein Immunsystem komplett auf Null runterfährt und dann wirst du wieder aufgebaut. Oder dann bekommst du Bluttransfusionen, alles mögliche, Doping. Ja.
Und das Ganze 13 Mal?
13 Mal, ja. Und wenn am ersten schickst du dich rein, oder? Dann denkst du, ja, es hilft mir, ich muss jetzt das annehmen. Und beim zweiten hast du schon Todesangst, weil du einfach weißt, jetzt kommt der ganze Mist nochmal. Weil du fühlst dich wirklich eine Woche lang elend. Und plötzlich, wenn du dann eben merkst, dein Körper baut wieder auf, das ist ja ein Wunder, was unser Körper aushalten kann, dann merkst du, was Lebensqualität bedeutet. Wenn du wieder Hunger hast, du kannst wieder durchschnaufen, es ist dir nicht mehr schlecht, du hast nicht mehr die Infekte, du hast nicht mehr die Schmerzen, es ist wunderschön.
Aber du bist dann immer im Spital
gewesen? Ja.
1,5 Jahre?
Ja, so
mit Unterbruch. Wie hast du dich abgelenkt? Also weißt du, die Wellen, mit was hast du dich denn abgelenkt im Spital?
Ich glaube, Tagträumen. Tagträumen ist etwas, das habe ich dir gelernt. Die Augen zu und fantasieren. In der Fantasie kannst du überall hin.
Machst du das heute noch?
Ja, ja.
Wenn du Zeit hast.
Wenn ich Zeit habe, beim Autofahren.
Oh nein, du musst auf den
Verkehr. Nein, aber das hat mir wahnsinnig geholfen. Und einer von diesen grossen Träumen, die ich immer hatte, ist freier Fall. Ich habe mir vorgestellt, ich sei ein riesiger Adler und ich fliege. So bei einem Wasserfall, weißt, so Krallen drin haben. Und das habe ich mir wirklich immer so vorgestellt. Darum habe ich dann auch eine Bucketlist gemacht, wo ich einen Bungee-Jump zuoberst drauf gesetzt habe. Ich wusste, irgendwann, wenn ich wieder laufen kann, mache ich einen Bungee-Jump.
Da frage ich später, ob der gemacht hat. Machen wir jetzt einen Spannungsaufbau. Jetzt sind wir eigentlich immer noch bei diesen Chemozyklen.
Genau.
Und im Buch schreibst du, dass du mal im Spital ein Gotteserlebnis gehabt hast. Was ist da passiert?
Ja, es war ungefähr nach 3 Monaten, der besagte Zeitpunkt, gell? 3 Monate bis zum Tod. Es ist mir nicht gut gegangen. Ich hatte starke Infekte, höchst Fieber und man hat mir schon so ein bisschen angetönt, jetzt kippt es langsam. wir können jetzt auch eine Chemo nicht mehr rechtzeitig weiterfahren, der nächste Zyklus muss warten. Und das war so einer von diesen Momenten, wo ich einfach so wieder eine Wut hatte gegen Gott. Ich habe ja viel mit ihm geschumpfen. Und ich weiss noch, an diesem Abend habe ich sehr, sehr stark mit ihm geredet und einfach gesagt, schau, das ist kein Leben mehr. Also wenn das jetzt alles ist, dann erlöse mich. Weil das Schlimmste für mich ist, das ausgeliefert sein. Aber wie du sagst, nicht können aufstehen, nicht können bewegen. Nur immer da liegen, das führt wie so zu Panikattacken. Und ich möchte einfach wählen. Ich möchte nicht so ausgeliefert sein. Mein ganzes Leben war von einem Fingerabdruck irgendwo abhängig gewesen, und zwar wie man die Glocke drückt, wo irgendjemand kommt oder etwas erfüllen sollte, wo vielleicht, wenn du Glück hast, jemand kommt, der wirklich Freude am Job hat, oder wenn du nicht Glück hast, jemand, der es jetzt gerade nervt, dass du in dem Moment etwas brauchst, was doch jetzt nicht wichtig ist. Für sie, aber für mich schon, oder? Und dort habe ich wirklich eine Wut gehabt und gesagt, nein, ich mache nicht mehr. Das ist nicht mehr, also so wollte ich nicht mehr weitermachen. Und dann habe ich geträumt in der Nacht, dass ich eben bin aufgestanden, anatomisch nicht möglich, weil ich eben nach wie vor den Bruch hatte, den haben sie ja nie zusammenwachsen lassen, darum ist es ja nicht möglich gewesen, dass ich aufstehen konnte. Bin ich beim Fenster in meinem Zimmer gestanden und sehe mich so mit all diesen Schläuchen und Fixateur und, und sage so vor mir her, so, ja, nein, also, das ist wirklich so, das bist nicht du, weißt du, so, das bist nicht mehr du. Das ist nur noch irgendeine Person, die an das erinnert, was du mal bist. Und da gibt mir jemand Antwort in Form von, ja, aber du kannst ja wählen. Ich habe gesagt, nein, ich kann eben nicht wählen. Du kannst wählen. Ja, wie denn? Du kannst jetzt aufhören und es geht dir gut. Oder du machst weiter, es wird hart, aber es kommt auch gut. Du hast die Wahl. Du musst es nur aussprechen. Und ich weiss, ich bin dort gestanden und schaue mich an und denke, ja, aber jetzt, du hast doch so viel, was du noch machen willst. Und wenn ja beides gut kommt, dann wähle ich das Leben. Ich habe gesagt, also, dann bleibe ich noch. Und in dem Moment geht das Licht an und dann kommt ein Arzt, zwei von der Pflege, kommen zu rennen und ich bin wirklich dort gestanden beim Fenster. Also mindestens 2 Meter entfernt von diesem Bett. In dem Moment, wo ich realisiere, ich stehe dort, bin ich zusammengefallen, die haben mich aufgefangen, haben mich sofort zurück ins Bett an und ich weiss nur, ich hatte dort eine Ruhe gehabt, plötzlich in mir. Etwas Schöneres habe ich, glaube noch nie gehabt bis dorthin, weisst, einfach so eine Zuversicht. Und ich weiss, die Ärzte haben mich untersucht, die Pflege hat mich wieder an die Infusion und alles gehängt und sie haben einfach gesagt, eben zu meinem Partner, schaut mal den schönen Gesichtsausdruck, den sie hat. Einfach für einen ist auch nicht Schmerz verzerrt, weisst. Und du kannst jetzt sagen, ja, sie hat Schmerzmedis gehabt, wahrscheinlich ist sie Schlafwandeln, was auch immer, aber etwas kannst du nicht erklären. Mit Logik. Und zwar, mein Fieber ist weg, meine Infekte sind weg. Sie konnten am nächsten Tag mit Chemo anfangen. Und das ist etwas, das ist, selbst für den Arzt, der dort Schicht hatte, hat gesagt, das kann ich mir nicht erklären. Und ich habe natürlich in dem Moment nicht über das Erlebnis geredet. Das war meins. Weißt du, das war so meine Erfahrung. Und ich aber gewusst, für mich war ganz klar in dem Moment, dort bin ich ihm begegnet. Dort war er da.
Wie ist das, wenn der liebe Gott mit einem redet?
Ich habe es als wunderschön empfunden, aber es ist wie, es ist entspannt gewesen. Weißt du, jetzt wie wir zwei in einem Gespräch sind, ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, es sei mega hau gewesen. Oder weißt du, so eine Stimme, ich kann nicht mal sagen, ist es weiblich oder männlich gewesen. Weißt du, es ist einfach eine Vertrautheit da gewesen. Und ich habe wie können im Gespräch dort dann entscheiden, was mit mir weiter jetzt passiert, oder?
Nimm uns einmal schon mit, wie denn das war. Also eben das Erlebnis mit Gott, das dir Motivation, Zuversicht und ein Ziel gegeben hat. Wie fest hast du dich da dran klammern, weil es sind ja dann noch Monate des Leidens, der Schmerzen gekommen. Eben, es ist ja nicht Gottes Erlebnis und dann nur noch Vogelgezwitscher und
Blümchen,
die da am Wegrand sind. Es ist ja dann weitergegangen mit den harten Kosten.
Ja. Ja, es ist weitergegangen. Ich meine, es ist bis zur letzten Chemo ein riesen Kampf gewesen. Einfach wirklich sich immer wieder reinzuschicken. Aber ich sage, ich habe auch gute Momente in dem Ganzen gehabt, weil ich auch eben gewusst, ich bin behütet. Und ich habe wie am Thema Tod wie keinen Raum mehr gegeben. ich einfach gewusst, ich muss mein Ziel vor Augen behalten. Ich werde wieder laufen. Ich werde irgendwann sogar wieder Velo fahren. Ich werde irgendwann wieder eine Wanderung machen können. Ich werde können heiraten. Ich werde können Kinder haben. Ich habe mir alles vorgestellt. Ich habe mich immer wieder gesehen als gesunder Mensch.
Kann man auch mit dem Kopf irgendwie Gesundheit steuern? Das ist eine ganz grosse Frage. Ganz eine freche Frage.
Es ist aber eine gute Frage. Weil ich behaupte jetzt mal, in meinem Fall ist sicher ein grosser Teil davon gewesen. Nebst aber, dass ich eben auch Gottes Lenkung hatte. Also, ich habe manchmal ein bisschen Mühe, wenn Leute zu mir haben gesagt, ja, aber weißt du, du bist halt stark gewesen, du hast halt gekämpft, du bist ganz anders in das Ganze drin. Ich finde das unfair gegenüber Menschen, die den Kampf verloren haben. Weil in erster Linie kämpft jeder. Und der Kampf zeigt sich in verschiedenen Weisen. Und nicht jeder hat das Schicksal, wie in meinem Fall, vorprogrammiert, dass ich überleben durfte, weil es einfach bei mir noch nicht zu Ende war. Aber wir sind gleich alle Teil eines riesigen Konstrukt. Der Kopf hilft uns sicher dabei, Sachen besser anzunehmen. Aber ob das allein reicht, um eine Krankheit zu besiegen, so weit wage ich mich gar nicht zu gehen, weil ich finde es heikel. Weil das kann dann auch zu Frust führen, wenn eben jemand den Kampf nicht gewinnen kann. Weil das heisst ja auch nicht, dass derjenige nicht leben will oder falsche Gedanken hat. Weil ich glaube, man darf eben auch hässig sein und Frust haben. Und deswegen heisst das nicht, dass der Kampf jetzt weniger gut geht. Man muss sich, glaube ich, einfach bewusst sein, dass das letzte Wort nicht bei uns ist. Und auch nicht bei Medizin.
Ja, aber eben, es braucht beides.
Es braucht beides.
Ein positives Denken und Medizin. Wenn man sagt, ja, nicht nur mit allein positiven Gedanken. Ja. Medizin braucht es ja.
Ich glaube, es muss eine Mischung sein.
Ja.
Und wenn man eben positiv eingestellt ist, kann man eben vielleicht einige Sachen besser annehmen.
2012. Stempel krebsfrei. Wie hat sich das angefühlt?
Wunderschön. Ich habe eine riesige Party gemacht. Ich bin auch gerade... Also ich wusste, mein nächstes Jahr werde ich 30. Und ich habe einfach gewusst, das wollte ich riesig feiern. Es ist wie so ein Neubeginn. Das Einzige, was mich nochmal so ein bisschen zurückgeworfen hat, war halt die Tatsache, dass ich, wie gesagt, noch nicht laufen konnte. Das war so ein bisschen der Frust. Ich meine, in dem Moment, wo du weißt, jetzt hast du so den letzten Tropfen Chemo gehabt und jetzt ist es einfach abgeschlossen. Jetzt musst du dich so wie reinschicken. Und es sind so viele Sachen, die ich einfach noch nicht habe. Ich war noch im Rollstuhl gewesen. Ich habe zuerst, eben, wie gesagt, müssen lernen laufen. Ich war auch erschöpft gewesen, keine Haare mehr, keine Nägel mehr. Man war nicht mehr sich selber gewesen, aufdunsen, voller Medis. Also riesen Narben überall, oder? Und zuerst mal musst du einfach wieder so ein bisschen Selbstständigkeit finden, aus dem Pflegefall raus. Das war so wie das nächste grosse Ziel gewesen. Jetzt bin ich zwar krebsfrei, aber jetzt will ich wieder allein wohnen, ich will wieder selbstständig werden, oder? Das waren dann so die nächsten Schritte gewesen.
Dann ist mal noch das Nierenversagen dazu gekommen, ja. Einfach, dass man es auch noch gesagt hat.
Ja, genau.
Wieder ein Schicksal. Nee.
Ja, das war ein Erfolg von der Chemo, gehen sie davon aus, dass es dann Nieren hat bereicht, die einfach versagt haben.
Das ist ja von der Schwester dann eine
übergekommen. Ja. Ja, es war näher meine Schwester, die mir die Nieren gegeben hat. Aber ich hatte zuerst, es war lange Zeit, weil es sind gleich fast 4 Jahre gewesen, als ich an Dialyse war. Weil man hat ja immer wieder gehofft, es kommt irgendeins der Anruf, gell? Und meine Schwestern sind beide sehr jung, also in meinem Alter gewesen dort, und sind mitten in der Familienplanung. Und man tut ungern einen gesunden Menschen, der Kinderwunsch hat, noch in das reinzwingen irgendwo, weißt du, so.
Hast du wieder mit Gott geschumpfen?
Ja, dort ist schon mal wieder gesagt, also... Ja, also es sind auch schon so Vorwürfe gekommen, wie in Form von, ja, so, es reicht jetzt, oder?
Dann kommen wir zum nächsten Schicksalsschlag, kurz vor dem Hochsieg auf der Lunge noch etwas entdecken.
Ja, das war auch noch blöd gewesen. Da habe ich auch wieder so einen Routine-Check gehabt. Vielleicht an dieser Stelle, jeder, der in dieser Situation ist, der die Kontrollen macht, es nervt ja jedes Mal. Aber es zeigt einfach, wie gut die sind. Weil je früher man dran ist, umso grösser ist die Chance, dass man es einfach besiegen kann. Und bei mir ist ein Knötchen entdeckt worden. Man hat zuerst gemeint, es sei ein Narbengewebe. Weil man im Jahr vorher schon einen hat gesehen und den hat man rausgenommen, das war nichts. Und darum hat man gedacht, es sei sicher nochmal etwas Gleiches. Und dort hatte ich wie einen Impuls gehabt, und ich habe gesagt, nein, das ist nicht das Gleiche. nehmen es raus. Weil sie haben zuerst geraten, ja, wir können es lassen, das ist sicher ein Narbengewebe. Und die haben gesagt, nein, kein Risiko, nehmen es raus. Und dann haben sie mir Lunge operiert, sie haben so ein kleines Segment rausgenommen, einen Schnellschnitt gemacht nach der Entfernung und tatsächlich Lungenkrebs.
Lepra raubt den Menschen ihre Würde, Hoffnung und Familie. Dabei ist Lepra heilbar. Mit einer einfachen, wirksamen Therapie sind Kranke nach 72 Stunden nicht mehr ansteckend. Wenn man Lepra schnell erkennt und heilt, kann der Kreislauf von Ausgrenzung und Armut durchbrochen werden. Mit einer Spende von 100 Franken helfen sie 3 Menschen rechtzeitig zu finden und zu heilen. Jetzt auf lepramission.ch.
Wahrscheinlich eine Liste mit wie viel OP ist das?
Nein, es ist aber lustig, wenn du irgendeine Untersuchung hast und sollst aufzählen, was du alles hast gehabt, dann sage ich auch, sie in meine Akte.
Bei diesen Freundesliesen.
Ja, genau. Genau.
Warum lachst du? Also weißt du, warum lachen wir jetzt über das?
Ja, ich glaube, es ist einfach, irgendeins muss lernen, es mit Humor zu tragen, sonst versuchst du es selbst mit Leid.
Ich sage noch etwas dir, wenn es nicht mehr zum Brüllen langt, musst du lachen.
Ja,
das
genau.
Finde ich auch noch cool.
Ich glaube, das ist auch wichtig. Den Humor darf man nicht verlieren.
Unbedingt. Das müssen wir auf ein Zuckerpapier draufschreiben. Ja,
genau.
Also gut, jetzt haben wir immerhin mal die Krankheitsgeschichte haben wir jetzt mal abgewickelt. Geheiratet. Und dann war Kinderwunsch da. Warum Kinderwunsch?
Das war, ich glaube, seit ich mit Baby gespielt habe, als kleines Kind, habe ich immer gesagt, ich will mal Mama sein. Das war für mich wie so eine Klarheit. Das war schon einer von diesen Gedanken, die mir als erstes durch den Kopf ist, die heissen nur noch 3 Monate, da habe ich gesagt, das kann es nicht sein, ich will noch Mama sein. Und in diesem Moment hatte ich auch den Impuls, sie sollen mir, also ich habe effektiv, bevor die erste Chemo hat angefangen hat, Seite der Arzt gefragt, hat das einen Einfluss auf meine Fruchtbarkeit? Und dann hat mir zuerst geantwortet, nein, nichts. Bis dann sein Oberarzt vom Team ist ins Zimmer nochmal gekommen und er weg ist, weil er gesagt hat, doch, es macht alles kaputt, die Art Chemo. Und dann habe ich mich auch gefragt, warum lügt er mir ins Gesicht? Was kann schlimmer sein, als dass dir jemand sagt, du stirbst? Ich meine, du bist wenigstens ehrlich in dem Moment.
Er hat einfach seiner Diagnose vertraut und sagt 3 Monate dann.
Genau, der denkt, was will ich jetzt noch hin? Ich meine, 9 Monate ist nicht gleich 3 Monate.
Minus
10. Ja, und ich habe Glück gehabt. Und er, du siehst, es war wieder gelenkt. Ich habe Glück gehabt, weil der Oberarzt, seine Frau, hat im Unispital auf der Reproduktionsabteilung gearbeitet. Und die hat mich am Morgen um 2 noch reingenommen, damit sie mir einen Eierstock entfernen
konnten. Wie frech muss man sein, oder vielleicht auch wie zuversichtlich muss man sein, dass wenn man noch 3 Monate zu leben hat, sich noch einen Eierstock rausnehmen lässt?
Ich habe wirklich das Gefühl, ich habe gespürt, das war es nicht. Oder vielleicht auch die Hoffnung gebraucht. Zu wissen, wenn das Überleben kommt, will die alle Chancen ausgenutzt haben. Ich glaube, manchmal braucht man einen Strohhalm und das war meine. Oder es war gesteuert. Und das glaube ich im Nachhinein. Aber auch dort musst du zuerst mal durch das Ganze durch, bis du checkst, es war auch ein höherer Zusammenhang, als ich in diesem Moment realisiert habe.
Aber haben die Leute da mitgemacht? Weißt du, du sagst, ich habe noch 3 Monate zu leben und ich möchte jetzt doch noch...
Nein. Also das hat jeder seltsam gefunden. Also alle haben mir gesagt, ja, aber jetzt denk. Und meine Eltern, die haben natürlich schon gesagt, ja, aber weißt du, es ist jetzt wichtig, dass du Chemo machst. Weil bei ihnen ist es natürlich um mich als Kind gegangen und nicht als werdende Mutter. Das war alles andere als priorisiert gewesen. Und ich habe gesagt, ja, ich lasse Chemo über mich ergehen. Aber zuerst, bevor die Chemo mein Blut trifft, ist der Eierstock aus.
Darf man als Patientin dann sagen, hey, ich habe eigentlich nur noch 3 Monate leben, aber machen nochmal eine Operation, die ja dann auch wieder Geld kostet, die auch wieder quasi Gefahr darstellt. Und darf man dann sagen, ich hätte eigentlich nur noch 3 Monate zu leben, aber nehmen wir gleich nochmal den Eierstock raus.
Ja, ich glaube, in dem Moment war es halt etwas, das nicht mit Narkose oder sonst etwas zusammenhängend war. Das ist eigentlich auf meine Kappe gegangen. Sie haben es wie eine gynäkologische Abklärung gemacht. Und das Problem, also die grösste Herausforderung war, durch das, dass sie den Bruch hatte im Oberschenkel, kannst du nicht wirklich die Beine auseinander haben. Also sie müssen mit Gewalt das Ganze entfernen und das ist bis zu den Sternchen fast. Also, aber wie kann man jemandem sozusagen so einen letzten Willen ausschlagen, wenn der Wunsch so stark ist? Und ich habe gesagt, die Chemo kann morgen starten. Ich bin bereit. Aber diese Chance müssten wir lassen. Ja, wahrscheinlich haben sie gesagt, ach komm, sonst tut es uns Tolles machen. Lassen wir es lieber.
Was ist nachher mit dem Eierstock passiert, als er draußen war?
Er ist eingefroren worden, auf Eis gelegt.
Quasi.
Ja. Und ich habe ihn benannt. Ich habe ihm Uli gesagt. Ich habe ihn bezogen, der Uli.
Ein Eierstock ist männlich.
Ich weiß nicht.
Hättest du können?
Lisalotte oder was?
Peter, ich weiß
nicht. Ich weiß nicht, einfach Uli also sehr süß gefunden damals, oder? Ich hatte das Gefühl, dass es so einen gemütlichen, der chillt sie jetzt auf Eis.
Und dann hast du Hai zwischen den Bohnen und der Johannisbeere.
Ja, genau. Nein, der wird ganz spezifisch gefriert. Irgendwie tun die da bereit, sie ganz kleine Teile zerlegen und dann wird der auf eine ganz spezielle Art eingefroren. Und für die Lagerung zahlst du mehr.
Und dann, wenn es gehört, geheiratet, Kinderwunsch immer noch da.
Dann der Rückschritt mit der Lunge, genau.
Natürlich. Aber dann gleich, wir haben ja da noch den Ruhe in der.
Genau, weil bei mir sind die Werte drastisch schlechter geworden bei der Gynäkologin. Sie hat dann gesagt, es sieht nach beginnender Menopause aus, oder? Und dort ist mir dann, ist für mich der Moment, wo ich gefunden habe, jetzt muss der Ueli arbeiten. Jetzt muss der zurück.
Soll auch mal etwas machen.
Genau. Und dann bin ich ins Kinderwunschzentrum überwiesen worden. Und die haben dann, das ist eigentlich ein kleiner Eingriff ins Bauchfell, in so eine Tasche im Bauchfell, die Teile zurücksetzen. Dann wartet man. Man wartet bis zu 3 Monate in der Hoffnung, dass durch die Blutung funktioniert und dann wieder Eizellen entstehen. Das ist eigentlich wahnsinnig. Das darf ich jetzt so sagen. Der Uli war so aktiv, dass sie nur die Hälfte gebraucht hat. Also ich habe immer noch weiss.
Also noch ein Rest, Uli.
Er ist immer noch ein bisschen. Und das ist eigentlich krass. Weißt du, es ist ein Riesenglück. Und nach 3 Monaten war die Blutentnahme und dann hat sie tatsächlich gesagt, doch, es hat geklappt. Es sind wieder Eizellen da. Und nach wie vor, gell? Man weiss nicht, wie lange haltet das. Das kann jederzeit abstoßen. Darum hat man gewusst, jetzt oder nie. Jetzt ist das Zeitfenster da. Und dann tut man stimulieren natürlich mit Hormonspritzen. Das ist auch nochmal so ein Thema für sich. Ich meine, ich glaube, jede Frau, die so vollpumpt wird mit Hormonen, weiss ganz genau, wie es sich anfühlt. Und dort lernt man sich noch mal ganz anders kennen. Und ich wohl mehr auch wohl den Partner. Ja, es ist für beide Seiten nicht einfach. Und ich habe eine ganz, ganz starke Stimulation bekommen und es hat nur, in Anführungszeichen, 2 Zellen sind entstanden. 2. Und die hat man dann rausgenommen und dann gibt es in vitro und dann wartet man sogenannt 5 Tage, ob es sich befruchtet hat. Weil sie, also sie haben nicht selber, sie haben es lassen befruchtet, dass es natürlich entsteht. Und dann haben sie mir nach 5 Tagen angerufen und gesagt, eine ist zu der sogenannten Blastozyste geworden. Das ist dann schon eine x-fache Teilung. Und am 14. Februar im 24. haben sie mir es zurückgesetzt. Am Valentinstag, das war ein Zufall. Der Valentin hat uns geholfen.
Und dann ja. Ist das Blümchen gewachsen und im Oktober 24.
ist sie auf die Welt gekommen. Ja, da ist sie.
Wie hat sich das angefühlt?
Es ist unbeschreiblich schön gsi. Es ist, ich bin angekommen dort. Das ist so wie mein kleiner Engel, der plötzlich in meinen Armen liegt und einfach so perfekt da ist. Und, es ist wie wenn du jahrelang auf der Suche bist nach dem einen Punkt, der dir noch gefällt hat. Und die Gemma ist bei mir gsi.
Das ist ja schon krass. Erst noch gerade auf dem Sterbebett und dann am Kindsbett.
Ja.
Grundsätzlich, wie haben Doktor, all die Doktor und all die Fachleute reagiert, die es dann mitbekommen haben, da
lebt noch was.
Da lebt noch was, also mehrere Sachen. Ja.
Verschieden. Also die mich gegen Schluss betreut haben, die haben eine riesen Freude. Und jetzt so zum Bruno Fuchs, er ist ein guter Freund von mir geworden. Ja, hat auch eine Wahnsinnsfreude an Gemma. Das ist ein Riesenwunder, ein Geschenk. Er weiss noch ganz genau, wo der Anruf ist von Baden. Noch heute, nach so vielen Jahren. Und ihn kann ich auch immer besuchen. Und derjenige, der mir gesagt hat, von Phantomschmerzen, wo ich dann noch mal in die Reha an den Leichort bekomme, hat nur gemeint, so ein bisschen ausredenmässig, ja, ich habe nicht die typische Symptomatik von einem Krebspatienten aufgezeigt. Was immer das war, oder? Also, das siehst du ja selten jemanden an.
Ab 35 ist ja eine Risikoschwangerschaft. Du bist schon 41. Hat es dann auch böse Stimmen gegeben, die gesagt haben, oh, das ist jetzt recht egoistisch, das muss ich jetzt noch durchtäubeln, durchzwängen, um ein Kind zu bekommen. Ich meine, sie ist ja, weißt du, nie bei Krebspatienten, wenn sie dann zurückkommt, das ist unverantwortlich. Hat es so Stimmen gegeben?
Ja, ich glaube, es hat niemand mehr damit gerechnet und darum, jedes Mal, wenn natürlich jemand im Umfeld schwanger ist worden oder auch inklusive meiner Schwester, ist für mich schon ein hart gewesen, weil Tränen sind gekommen und dann ist es mehr so Zuspruch gekommen in Form von, weisst du, du bist ja eine gute Tante und es ist ja nicht das Wichtigste, es ist auch schön ohne Kind. Mehr so, wie wir wollen mehr und mehr von diesem Wunsch wegnehmen.
Trösten auch.
Ja, einfach, wie ist es realistisch, so ein bisschen nach dem Motto. Aber ich habe dort auch meinem Mann gesagt, ich wäre froh, wenn wir nicht darüber reden, gross, wo wir im Kinderwunsch waren, weil ich nicht wollte, dass wenn du irgendwo hingehst, dass dann jedes Mal gerade auf Details geachtet ist worden, wie, ah, sie trinkt nicht mehr, ich habe sie eingeschlagen. Und weißt, so den Druck kann ich mir nicht geben. Und ich habe einfach gesagt, wenn der Moment sollte kommen, in dem Moment, wo es einschlägt, warten wir einfach auch die 3 Monate, bevor wir es erzählen.
Wie war es für dich, als klar war, es hat geklappt?
Ja,
da wächst ein Menschlein.
Es war so schön. Ich weiss noch, gell, ich habe monatelang immer Tests gemacht, die negativ waren, die Schwangerschaftstests. Und 2 Wochen nach dem 14. Februar hatte ich beim Staubsaugen das Gefühl, es ist mir anders. Ich habe dann am Nachmittag so einen Schnelltest gemacht. Und der war positiv. Der ist aber so, weißt, so wie, könnte auch falsch positiv sein. Fast wieder an, oder? Wusste das wie so. Und dann bin ich im Mikro. Das Buchs, wo haben wir alle Arten von Schwangerschaftstests zusammengekauft. Bin dann auf die Toilette. Eine Auslegeordnung, gell? Und dann konntest du so schauen, tak, 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 der eine, und jeder positiv. Und dann, ich weiss noch, ich glaube, die Frau, die tut mir jetzt noch leid, ich bin dann in ein Babygeschäft. Ich habe ein Käppchen gekauft, I love Papa. Und hat der an der Kasse die ganze Geschichte erzählt. Die Arme. Und ich musste einfach irgendjemandem müssen sagen, dass das jetzt positiv test und nach so langer Zeit und so. Und wir waren damals gerade mit im Hausbau gewesen, und haben eigentlich schon gar nicht mit Kinderzimmer mehr gerechnet gehabt. Wir hatten oben 2 Bürozimmer gehabt. Und ich bin am Abend mit meinem Mann auf die Baustelle und habe das Käppchen mit dem einen, nicht allen positiven Tests, habe ich so in ein Schächtel, in so Gützischachtel. Und dann sind wir da im Haus oben gewesen, und dann habe ich so gesagt, es musste ja auch noch eine Planänderung kommen. Und dann sagt er so, wie meinst du? Und ich sagte, ja, ich glaube nicht, dass wir aus diesem Zimmer noch weiterhin ein 2. Büro machen können. Und haben ihm die Schachtel schon gegeben. Und im ersten Moment meinte er, oh, hast du Bachen? Hast du Güte gemacht? Und macht die Schachtel auf. Oh, und dann war einfach still. Ja, er war einfach still gewesen. Und dann nach etwa 3 Minuten gefühlt, hat er so gesagt, ist es wahr, ist es wirklich wahr? Und ich so, ja, ich glaube, es braucht noch ein Kinderzimmer. Und am Schluss, weißt du, so herzig war, so typisch Niki, hat er so gesagt, ja, aber irgendwie Hunger auf Gülse. Also,
ihr lacht auch heute noch viel
mehr. Ja.
Auch
das ist Mama wichtig, ja. Oh. Ja. Sehr wichtig.
Bist du mittlerweile an einem Punkt, wo du kannst zurückschauen und sagen, hey, es hat sich gelohnt. Weißt, all diese Jahre von Schmerzen, kann man sich versöhnen mit so einer Leidensgeschichte?
Ja, ich glaube schon. Also, sagen wir es so, wenn ich könnte mit dem Zauberstäbchen drüber, würde ich einiges anders machen. Und gleich hätte ich Angst, dass das Outcome nicht gleich wäre. Weißt? Dass nicht das Resultat nicht mit zu Gemma gebracht hat. Und ob sie so so würde wertschätzen, wüsste ich auch nicht, oder? Ich glaube, ich könnte auf einiges verzichten. Und gleich kann ich im Nachhinein auch können daraus herausnehmen, dass alles sein Grund auch hat. Oder? Wenn du so überlegst, wäre die Vergewaltigung nicht gewesen, hätte ich auch noch eine Schilddrüse gehabt, weil er mir so gewirkt hat, dass ich meine Schilddrüse verloren habe. Und wäre die Schilddrüse noch gewesen, ein paar Jahre später, als der Krebs kam, hätte man wahrscheinlich in diesem halben Jahr, weil ich so einen aggressiven Knochenkrebs hatte, hat das wahrscheinlich mitgeholfen streuen. Und dank dem, dass ich keine Schilddrüse hatte, könnte ich mir auch vorstellen, habe ich eben noch nicht metastasiert. Und wenn man sich das dann alles so auflistet, Schritt für Schritt, dann denke ich, kannst du Frieden finden mit all dem. Weil das, was ich jetzt habe, meine Gemma, wenn mir jemand würde sagen, für das du Gemma hast, musst du das alles nochmal machen, ich mich's nochmal. Nicht gern, aber ich mich's nochmal, damit ich meine Gemma wieder habe.
Wie hat Gemma deine Sicht aufs Leben verändert?
Es hat mir, also neben dem, dass es eben wunderschön ist, habe ich auch gemerkt, dass sich ganz viele Prioritäten in meinem Leben auch nochmal geändert haben. Also ich habe am Anfang noch gesagt, ich gehe prozentuell zurück arbeiten, habe ich nicht mehr können. Als der kleine Knopf 4 Monate alt war, hätte ich nie im Leben so in Fremdbetreuung gegeben. Und wollte einfach bei ihr bleiben. Ich habe auch lange, und auch jetzt, teilweise Mühe können abzugeben. Es ist eine extreme Bindung, die ich mit ihr habe. Was sich auch geändert hat, ist mehr Respekt vor Rückfall. Vorher war ich so wie für mich allein am Kämpfen. Jetzt kämpfe ich für sie mit, weil ich möchte Gemma möglichst lange auf ihrem Weg begleiten. Darum bin ich auch froh für jede Nachtkontrolle, oder? Und immer wenn alles gut ist, ist für mich einfach wie noch ein neues, weiteres Leben. Oder? Ich möchte Gemma sehen, gross werden. Also ich weiss noch, als sie auf die Welt kam und sie zuerst mal Blut genommen hat, die Erleichterung, die ich hatte, dass sie von meiner ganzen Medikation, die ich im Blut hatte, gell, weil ich muss nehmen, Immunsuppression wegen der Nieren, dass sie null Spuren hatte. Es ist einfach ein Wunder, du hast ein gesundes Kind. Sie hat 2 starke Oberschenkelknochen, sie hat gesunde Nieren. Sie ist einfach ein Wunder.
Wie sieht deine Beziehung heute mit Gott aus? Wird vielleicht die Geburt von der Gemma die Beziehung verändert?
Ja, er ist einfach sehr, sehr viel mehr präsent jetzt noch. Ich muss mich aber manchmal schon über die Nase nehmen, weil ich habe gemerkt, ich habe manchmal ein bisschen eine Tendenz, dass wenn es mir nicht gut geht oder wenn ich danach Angst habe, dass ich ihn viel mehr involviere. Man vergisst manchmal so ein bisschen gute Zeiten auch zu danken sagen. Und das ist wirklich etwas, wo ich manchmal vergesse. Wenn ich eine schlechte Nachricht bekomme oder wenn mich etwas emotional sehr belastet, dann ist er der Erste, wo ich rede mit ihm. Und manchmal sagen wir im Zusammenhang, ich komme immer nur mit Schlechtem. Es tut mir leid. Also eigentlich möchte ich dir auch danken. Aber als ich Gemma bekommen habe, war eines der ersten Gespräche zu ihm. Das haben wir sie geschenkt. Dann ist schon gewusst, der hat die lange zurückgehalten, bis sie deutlich bei mir war. Sie hat auch. Wir haben immer so gesagt, sie tut Sternchen polieren, bis sie dann so weit ist, dass sie kommen kann.
Hat er dann nachher auch noch mal etwas gesagt?
Zu mir?
Ja.
Nicht, dass sie es wie bewusst hat mitbekommen, aber auch einfach, dass er mir sie hat gesund geschenkt, weisst. Das ist, weisst, wenn du denkst, ein Zaube, ein Durchgang, dass das gerade geklappt, das sind wir schon realistisch, das ist ein Wunschszenario, das haben sie mir sogar im Kinderwunsch gesagt, wo wir dann mit der kleinen Gemma sie vorbei sind, zeigen. Der Chefarzt, er hat nur gesagt, buchstäbliches Wunder, weil die haben mit dem auch nicht mehr gerechnet, dass das gerade klappt. Und während der ganzen Schwangerschaft bin ich ganz stark immer am Beten gewesen. Einfach mit dem Gerät.
Was wünschst du dir für die Zukunft?
Ich möchte einfach gesund bleiben. Ich möchte Gemma sehen, gross werden. Ja, und ich möchte einfach glücklich sein mit dem, was ich habe. Ich bin wirklich zufrieden. Ich möchte eine schöne Beziehung zu meinem Mann. Ich möchte, dass wir zusammen gute Eltern sein können. Das ist mir eigentlich das Wichtigste.
Zum Schluss hast du noch einen Ratschlag für alle, die jetzt auch gerade mitten in einem Kampf sind.
Ja, also ich glaube, das Wichtigste ist einfach zu wissen, dass jeder von diesen Menschen, der jetzt mit im Kampf ist, eigentlich ein starker Mensch ist. Weil, wie gesagt, man hört so oft das, was wir vorhin auch gesagt haben, du musst positiv bleiben, für das zum Ziel kommst. Aber ich möchte an dieser Stelle einfach auch sagen, es ist auch ganz wichtig, dass man die Gefühle zulässt. Man muss nicht stark, bedeutet nicht, dass man nicht darf hässig sein, nicht darf grängen. Man darf wirklich auch Schwäche zeigen und das ist genau so eine Kampfart, finde ich. Und vielleicht einfach wirklich probieren, sich auszumalen, wo man her möchte. Und ich glaube, jeder, der in so einem Kampf steckt, der merkt in dem Moment, was eben das Leben lebenswert ist oder macht. Und es ist nicht das Geld, es ist nicht, wie viele Instagram-Follower man hat. Es ist Gesundheit. Gesundheit und dürfen am Morgen aufstehen und Pläne machen, eigene Pläne, ohne dass man beeinflusst wird. Und ich glaube, wenn man das versucht, einfach vor Augen zu halten, plus eben ohne einen Teil Gott vertrauen, dann bin ich überzeugt, dann kommt es, wie es muss sein. Aber so wie es bei mir war, es kommt gut. Egal wie, es kommt gut. Auf welche Art auch immer.
Das wäre jetzt eigentlich ein wunderbares Schlusswort, aber wir haben noch etwas offen. Nummer 1 auf deiner To-Do-Liste.
Der Bungee-Jump. Ich habe ihn gemacht.
Nein.
Mal mit Krücken.
Die liegt ja immer im Bach. Und es,
ja. Die habe ich oben gelassen. Ich habe natürlich niemandem gesagt, weil ich weiss, es hat auch Nein gesagt. Gerne mit Prothesen. Und ich bin auf Hongkong. Eine Freundin von mir hat dort gewohnt mit ihrem Mann und ich bin die besuchen. Ich habe dann, wo sie gearbeitet hat, mich getroffen mit einem sehr guten Freund, der von Australien auch auf Hongkong ist geflogen. Und wir sind zusammen dann, auf Macau. Auf die und dort ist der höchste Bungee-Jump vom Macau Tower. Ich bin dort oben gestanden und musste unterschreiben, dass ich das freiwillig mache. Und habe nur so gedacht, ja, das ist sehr clever. Und du stehst dort oben. Ich konnte natürlich nicht Kopf vorausgumpen, weil das hat es nicht gegeben vom Zug wegen der Prothese. Da haben sie mich um den Bauch angehängt im Gestell, oder? Und ich bin dort oben gestanden und habe einfach gewusst, das ist jetzt mein Freifall. Und sie haben es aufgenommen. Normalerweise, wenn die Leute schreien, gumpen, dann schreien sie. Ich habe Freude empfunden. Es war so befreiend gewesen. Nach dem ganzen Spital eingefangen, einfach wirklich der Freifall. 10 Sekunden lang. Einfach können zu fliegen. Wie ein Vogel. Ja.
Patricia, ich wünsche dir alles, alles Gute, noch viel Flüge wie ein Vogel und einfach alles Gute. Danke vielmals.
Danke vielmals, Martin.
Und auch euch, merci vielmals fürs Hören von dem Podcast. Und wenn ihr Patricia und ihre Cemo auch mal sehen wollt, es gibt ein Fenster zum Sonntagtag, auch das Abgespräch geht übrigens unter die Haut. Der YouTube-Link ist in den Shownotes. Dort findet ihr auch den Link zu weiteren Podcasts, die RF Media produziert. Unglaublich viel Spannendes und Hilfreiches gibt es dort. RF Media finanziert sich mit Spenden. Merci vielmals, wenn ihr uns einen Batzen zukommen lasst, dass wir auch weiterhin solche Podcasts produzieren können. Der Wegweiser zum Spenden ebenfalls in den Shownotes. Merci vielmals fürs Dabeisein und alles Gute.
Fenstergespräch. Mutmachergeschichten aus dem Alltag. Ein Podcast von RF Media Schweiz. Mehr Info in den Shownotes und auf erfmedien.ch/podcasts.